Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 14 der Sure 81, Takwir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
In diesen Versen geht es um den Anbruch des Auferstehungstages und das, was dann geschehen wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. An jenem Tag, da die Sonne verhüllt ist und die Sterne ohne Licht sind und die Berge in Bewegung geraten und höchste irdische Werte verlassen und vergessen werden und sich das wilde Getier versammelt und die Meere sich aufbäumen und ineinander wogen und jedermann mit seinesgleichen zusammengebracht wird und die lebendig verscharrten kleinen Mädchen gefragt werden, warum nur wurdest du umgebracht? Und die Tatenbücher aufgeschlagen werden und der Himmel entschleiert wird und das Feuer der Verdammnis auflodert und das Paradies nahegebracht wird. An jenem Tag wird jedermann wissen, was er sich bereitet hat.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite astore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 8. Oktober 2025, gleich dem 16. Mech 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Senderei Rehane, Daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Senderei Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
Wir werden heute thematisch eine Entwicklung streifen, welche ein wichtiges Hindernis für die natürliche Vermehrung in den menschlichen Gesellschaften darstellt. Männer und Frauen haben als Menschen vieles gemeinsam. Durch ihr Geschlecht besitzen sie jedoch jeder spezifische biologische Besonderheiten, und diese stehen im Zusammenhang mit dem naturgemäßen Auftrag von Frauen und Männern. Die geschlechtlichen Unterschiede von Mann und Frau sind überhaupt der eigentliche Grund für die Gründung eines gemeinsamen Lebens und für die Deckung der Bedürfnisse auf beiden Seiten. Hätten beide Geschlechter die gleichen Eigenschaften, würden ihr Beweggrund zu einer Heirat auf ein Minimum zurückgehen und würden sie beide emotional Schaden nehmen. In Wahrheit ist die Festigung der Grundlagen der Familie, die Fortpflanzung der Menschen und dadurch der Erhalt der Gesellschaft, der ehelichen Verbindung zwischen Mann und Frau und der beidseitigen Befriedung ihrer Bedürfnisse zu verdanken. Dies ist der völlig realistische Standpunkt des Islams. Gott hat dem Menschen Triebe mitgegeben, und er selber hat für die Erwiderung dieser Triebe Wege und Regeln festgelegt. Jegliche Abweichung vom richtigen Weg und jegliche Veränderung im Leben der Menschheit beginnt in den Familien. Das ursprüngliche Verständnis von dem Begriff Familie ging unter der raschen Industrialisierung und der Entstehung neuer Denkbewegungen verloren. Deutschland kann hierzu ein Beispiel für elementare Veränderungen liefern. Die traditionelle Form der Familie bestand in Deutschland aus der Frau und ihrem Mann und Kindern, deren Fürsorger der Mann war. Aber heute ist dieses Verständnis von der Familie neuen Formen des Zusammenlebens gewichen. Dies ging auf Kosten der Stellung der Frau, die jahrtausendelang vor allen Dingen die Aufgabe der Ehepartnerin und der Mutter in der Familie übernommen hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging in Deutschland das Interesse an der Familiengründung zurück. Immer mehr Paare lebten ohne Heiratsurkunde zusammen und immer mehr wurde und wird die Homosexualität als normale Erscheinung akzeptiert, bis schließlich Homosexuelle gesetzlich heiraten und eine Familie gründen können. In ganz Europa sind Wandlungen nach der sogenannten Gleichstellung der Geschlechter eingetreten. Die Scheidungsziffern sind in die Höhe geschnellt, viele Kinder wachsen in Alleinerzieherfamilien auf und die Zahl der außerehelichen Kinder ist groß. In Ländern wie Schweden und England, aber auch in den USA und in Kanada, sind ernsthafte Probleme entstanden. Viele Sachverständige betrachten in ihren soziologischen Analysen die US-amerikanische Familie als eine vom Untergang bedrohte Erscheinung. Bei der Gleichstellung der Geschlechter steht die finanzielle Mitbeteiligung im Mittelpunkt des Familienideals. Aber der amerikanische Familientherapeut Salvador Mnuchin ist da anderer Überzeugung. Er sagt, dass ein gutes Familienleben davon abhängt, dass die Rollen von Mann und Frau sich ergänzen und dass jeder seine besondere Aufgabe erfüllen soll. Es komme zu seelischer Belastung, wenn diese Rollen nicht beachtet werden und das Familienleben würde durch solchen Stress gestört, sagt er. Der kanadische Autor William D. Gairdner hat 1992 ein Buch mit dem Titel »The War Against the Family« – »Krieg gegen die Familie« – herausgegeben. In diesem nimmt er aus der Sicht eines traditionsgetreuen Christen die Schäden, welche die Familien betroffen haben, unter die Lupe. In den aufsehenerregenden Kapiteln 13 und 14 dieses Buches beschreibt er die Bewegung der Homosexuellen und ihre Anstrengungen um gleiche Rechte. Unter dem Titel »Der innere Gott der Natur gegen den äußeren Gott der Moral« betrachtet er im 13. Kapitel die Ursache für die Homosexualität. Er vertritt die Meinung, dass die Homosexualität gegen die gottgegebene Natur des Menschen verstößt und kein natürliches, sondern ein angeeignetes und willentliches Verhalten ist. Im 14. Kapitel weist er unter dem Titel »Die Pest der Homosexuellen und die politischen AIDS-Probleme« auf die erschreckenden Statistiken über Geschlechtskrankheiten aufgrund dieses Verhaltens hin und enthüllt verheimlichte Tatsachen über AIDS. Er behandelt hierbei die Übertragungsmöglichkeiten des HIV-Viruses über Tränen, Speichel, Urin, Ausscheidungen der Geschlechtsorgane, Nervenwasser, die Fruchtblase und Muttermilch. Auf diese Weise hat Gairdner strikt die fiktive Ansicht der Homosexuellen zerstört, welche versucht haben, die Übertragung von AIDS durch Homosexualität zu verbergen. Die Familie spielt eine besondere Rolle im islamischen Erziehungssystem. Diese kleine Gemeinschaft ist Ort der Erziehung und der Pflege und Stärkung der menschenwürdigen Eigenschaften. Zugleich ist sie Quelle menschlicher Emotionen und ein Grundpfeiler der Gesellschaft. Die wahre menschliche Moral soll in dieser Einheit Gestalt annehmen, und die hohen Tugenden des Menschen sollen in ihr zur Entfaltung kommen. Es ist die Frau, die wohlbedacht und barmherzig und indem sie ihre Gefühle zum Ausdruck bringt, dieser Einheit Frieden schenkt und ihr zur seelisch-geistigen Weiterentwicklung verhilft. Die Frau spielt eine elementare Rolle für die Familie. Ihr obliegen in der Familie sehr vitale Pflichten als Ehefrau und als Mutter. Durch Ausüben der Rolle als Ehefrau und Mutter kann sie ihrer Familie Ruhe und seelisches Wohlbefinden spenden. Der Islam sieht in der Familie einen großen Stützpfeiler für die Gesellschaft. Eine gesunde Familie und die richtige häusliche Erziehung wirkt sich erheblich auf den vom Islam gewünschten Fortschritt der Gesellschaft aus. Der Islam möchte, dass diese Gemeinschaft gegründet wird, damit dank ihrer die Menschheit sich fortpflanzt und die Gesellschaften erstarken. Revolutionsführer Ayatollah Khamenei unterstreicht: Die Frau bewahrt ihre Familie, wenn sie vernünftig und klug ist und sich um ihr Zuhause kümmert. Aber der Mann ist nicht zur Bewahrung der Familie in der Lage, sollte die Frau in ihr nicht mehr da sein. Hinsichtlich der Erziehung von charakterlich gesunden Kindern und der Verhinderung von sozialen Abweichungen sagt Ayatollah Khamenei weiter: Weil eine korrekte Unterstützung der Gemeinschaft Familie so wichtig für die charakterliche und moralische Weiterentwicklung der Kinder ist, muss es auf allen sozialen und juristischen Gebieten zu einer Koordinierung kommen, damit die Familien zunehmend gefestigt werden und verhindert wird, dass Scheidungen, durch die die Kinder ihre Zufluchtsstätte verlieren, zunehmen. Insbesondere sollten die im Bereich von Erziehungsfragen tätigen, was die Erziehungsweise der Kinder und ihre Bedeutung betrifft, nicht vergessen, den Familien kontinuierlich Anleitung zu geben. Gemäß islamischer Lehre ist die Gleichstellung der Geschlechter ein Unrecht gegenüber der Frau. Der Frau wird keine Gunst erwiesen, wenn sie neben den Mann gestellt wird, ohne dass die Sonderrechte der Frau im Vergleich zum Mann beachtet werden. Dies ist ein offenes Unrecht. In der Islamischen Republik wird keiner ein solches großes Unrecht gegenüber den Frauen akzeptieren, solange die Revolutionären und weitsichtigen Gelehrten auf dem Schauplatz sind. Wie gesagt, wollen alle gläubigen Musliminnen Gerechtigkeit für ihr Geschlecht und sind bereit dafür zu kämpfen. Natürlich muss dieses Thema für alle Frauen und Mädchen richtig dargelegt werden. Alle sollten wissen, wie man im Westen im Namen der Gleichberechtigung der Geschlechter die Menschenwürde der Frau zerstört. In einer seiner Ansprachen vor Frauen weist Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei darauf hin, welche Bedeutung die zweigeschlechtliche Paarbildung für die Familiengründung hat und sagt: Die Paarbildung unterschiedlicher Geschlechter ist ein allgemeines Gesetz in der Schöpfung. Wir sehen sie bei den Pflanzen und bei den Tieren. Aber für dieses beständige Gesetz gibt es hinsichtlich des Menschen Bestimmungen. Gesetze sind erforderlich, damit in der Gesellschaft, in der Geschichte, im Leben des Menschen eine Ordnung hergestellt wird. Gesetze gibt es für alles und für den Menschen gibt es sie auch hinsichtlich seiner Paarbildung. Das ist nicht speziell im Islam so. Wenn ihr euch die Weltreligionen anschaut, dann gibt es bei diesen auch für die zweigeschlechtliche Paarbildung ein Gesetz. Im Christentum und im Judentum und sogar im Buddhismus. Soweit ich informiert bin, gibt es auch andernorts bei anderen Religionen das Gesetz, dass eine Frau und ein Mann ein Paar bilden. Hierbei gilt der Verstoß gegen das Gesetz als Sünde, als Vergehen, als Unrecht und stiftet Durcheinander und Unruhe. Die geltenden Bestimmungen tragen dazu bei, dass die Familien gesund bleiben. Die Familie bleibt gesund, wenn diese Bestimmungen beachtet werden. Und wenn die Familie intakt wird, wird auch die Gesellschaft intakt. Sind doch die Familien die Zellen, aus denen sich die Gesellschaft bilden. Wenn die Familien gesundet sind, gesundet auch die Gesellschaft.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Iran kann eine Geschichte von mehreren tausend Jahren mit vielen architektonischen Meisterwerken aufweisen. Seine Architektur entwickelte eine große Vielfalt. Einige Archäologen sind der Ansicht, dass Säulen das Grundelement der antiken iranischen Bauweise waren. Sie sehen in den hohen Steinsäulen, die sie in der Nähe von Shush, in dem historischen Hügel Musian, gefunden haben, einen Beweis dafür. Das älteste Säulengebäude Irans ist die Hasanlu-Festung in Nordwest-Iran, südlich des Urumiye-Sees. Aber auch die im Gebirge bei archäologischen Ausgrabungen gefundenen antiken Grabmäler weisen Steinsäulen auf. Die Reliefabbildungen im Inneren der Grabmäler deuten darauf hin, dass die Menschen jener Epoche an ein Leben nach dem Tod glaubten. Die Architektur der Meder zeichnet sich durch ihre großen Bauten mit mächtigen Steinsäulen aus. Im 7. Jahrhundert vor Christus besiegten die Meder die Assurer im Zweistromland und begründeten dort, wo heute die Stadt Hamadan steht, ihren Hauptsitz Ekbatana, eigentlich Hikmatana. Die Meder herrschten circa 2 Jahrhunderte lang. Ihre Bauweise war sehr einfach, aber hatte einige typische Merkmale und kann als Ausgangspunkt der iranischen Architektur betrachtet werden. Die Architektur der Meder übte mehrere Jahrhunderte lang auf die Architektur in den Nachbarländern Irans Einfluss aus. Seit den Medern fand im Iran der Bau von großen Festungen mit Befestigungsmauern, Zinnen, Toren und unterirdischen Geheimgängen und einer Burgmauer Verbreitung. Diese Burgen waren der Hauptsitz der Herrscher. Es wurden aber auch Tempel und prächtige Säle für Zeremonien errichtet. Von außen waren sie schlicht gestaltet, aber sie boten sowohl vor feindlichen Angriffen als auch vor heftigen Stürmen Schutz. Sogar für eventuelle Erdbeben hatte man Vorkehrungen getroffen. Diese Art von Burgbau wurde bis zum 12. Jahrhundert nach der Hijra, das heißt bis zum 18. Jahrhundert nach Christus, beibehalten.
Thank you.
Die iranische Bauweise wird nach 7 Hauptrichtungen unterschieden. 2 davon fallen in die Zeit vor dem Islam, nämlich die Bauweise der Perser und die Bauweise der Parther. Im 6. Jahrhundert vor Christus entstand ein großes Imperium im Iran. Ein Prinz der Achämeniden namens Kurus II., zu Persisch Kurusch, versammelte zunächst die Perser und Meder und andere iranische Völker umeinander und begann danach sein Reich auszudehnen. Kurus II. Rief Baumeister und Künstler zur Errichtung von Regierungssitzen und Palästen herbei. Sie kamen aus verschiedenen Teilen des Reiches und vereinten ihre einheimische Kunst mit der Kunst der iranischen Vorfahren. Es wurde nur das beste Baumaterial verwendet. Für die Abdeckung der Paläste in Tacht-e-Jamschid, welches die Griechen Persepolis nannten, wurde Holz des Lotusbaumes aus Libanon oder Sandel und Teakholz aus Kandahar herbeigeschafft. Die meisten Bauwerke dieser Epoche wurden auf einer großen Plattform errichtet.
Bevor im Iran die Persepolis errichtet wurde, gab es bereits an vielen Orten auf der Welt Säulengebäude und Paläste, aber bei keinem von ihnen war der Abstand zwischen den Säulen so groß wie in Persepolis. Dort betrug er manchmal ca. 6,5 Metern. Außerdem wurde in Persepolis Gestein durch Anwendung von Metallverstrebungen verstärkt und dies erlaubte den iranischen Baumeister den Bau von Säulen bis zu einer Höhe von 22 Metern. Die Achämeniden ließen rund um ihre Häuser herum zusätzliche Mauern zur Befestigung errichten. Die Steinsäulen schmückten sie mit Holz oder Steinkapitellen. Des Nachts stellten sie auf den Dächern der Gebäude Lichter auf. Vor den Gebäuden wurden Terrassen mit mehreren Säulenreihen errichtet, manchmal sogar auf 2 oder 3 Seiten des Haupttraktes. Das älteste Bauwerk aus der Zeit der Achämeniden ist Posorgod. Es liegt in ca. 48 Kilometer Entfernung von der Persepolis. Posorgod besteht aus einem Tempel mit Steinsäulen, einem Steinturm, der im Volksmund Gefängnis des Salomo genannt wird, und einigen kleinen Gebäuden sowie einem Grabmal mit Schrägdach. Diese Gebäude liegen auseinander, aber lassen darauf schließen, dass sie aufgrund eines gemeinsamen Planes errichtet wurden. Die Bauweise und das Mauerwerk erinnert an griechische Architektur. Für die Böden wurden Steinplatten verwendet. Während die oberen Abschnitte der Mauern aus Rotziegeln bestehen, sind die Mauerwände ansonsten mit Steinplatten und glasierten Kacheln geschmückt. Wir haben es mit einer Kombination der Bauweisen im Zeitstromland, Elamischen Reich aus Griechenland und Iran zu tun. Gegen Ende der Herrschaft des Achämenidenkönigs Darius zu Persisch Doriusch ordnete dieser den Bau von größeren Palastanlagen an. In den Inschriften in Keilschrift wurde der Ort der Errichtung Porsa oder Porse genannt. Das war der Name der Provinz im Südiran, die heute Fars heißt. Die neuen Palastanlagen der Persepolis waren aus festem Gestein. Die Persepolis wurde auf einem Gelände von ca. 13 Hektar errichtet und gliederte sich in 3 Abschnitte: Hauptgelände, höher gelegene Bauten, in der Ebene gelegene Bauten. Heute ist nur noch ein Steinskelett von diesen Bauten verblieben und vieles müssen wir anhand der Reliefs an den Mauerresten rekonstruieren. Diese geben einen Eindruck von dem Leben zu Hofe der Achämeniden. 72 Säulen mit einer Höhe von fast 20 Metern und Kapitellen in Form von Tierköpfen stützten das Palastdach. Die Palastwände der Persepolis schmückten Abbildungen von beflügelte oder gehörnte Löwen. Auf den Mauern waren Reliefabbildungen von Kriegern zu sehen. Einige Mauern der Persepolis erreichten eine Mächtigkeit von 5,5 Metern. Es wurden Gesteinsblöcke mit einem Gewicht bis zu 45 Tonnen verwendet. In der Persepolis war sowohl für Erwärmung als auch für Lüftung des Gebäudes gesorgt und es gab eine unterirdische Wasserversorgungs- und Abwässeranlage. Die Persepolis diente offensichtlich nicht als Verwaltungssitz, sondern zur Demonstration von Reichtum und Macht. In dieser Palastanlage feierten die Achämeniden im Frühling, das Nowruz-Fest, den Beginn des neuen Jahres. Sie diente für ausgiebige Empfänge. Wie die auf den Wänden der Paläste in Stein gemeißelten Abbildungen widerspiegeln, wurden der Regierung von den Untertanen Tribute und Geschenke überbracht. Zwei große Treppenaufgänge führen von der Ebene zum Apadonoplast hinauf. Zu den Geschenken gehörten Tiere wie Pferde und Löwen, aber auch Waffen, metallene Vasen, Gewänder und feine Stoffe. Ein großer Saal mit 99 Säulen, der als Saal der 100 Säulen bekannt wurde, war Teil der Persepolis. In diesem Teil befand sich die Schatzkammer der Achämeniden, in der sie uns wertvolle Spuren ihrer Kultur hinterließen. Die Fassadenausschmückung der Bauwerke der Achämeniden sind so realistisch gestaltet, wie wir es selten in anderen Epochen der Weltarchitektur vorfinden. Bevor der mazedonische Feldherr Alexander 331 nach Christus die Persepolis in Brand steckte, ließ er die wertvollen Gegenstände aus der Schatzkammer nach Griechenland bringen. Es handelte sich unter anderem um Goldbarren, Schmuck, Teppiche und Waffen. Die Steinsäulen und schönen Steinmetzarbeiten der Persepolis hielten jedoch der Brandstiftung stand.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Arghavan, das heißt Judasbaum. Thank you.
چه موج خون فشان دارم
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
Wir beginnen unseren heutigen Beitrag mit einer Nachricht. Am 3. September vergangenen Jahres fand in London eine Veranstaltung unter dem Motto »Gedanken über islamisches Hijab« statt. Die Veranstalter sagten, dass sie mit ihrer Initiative den falschen Vorurteilen über das Hijab den Muslimen entgegentreten und positive Vorstellungen erzeugen wollen. Frau Rajnara Akhtar, Exekutivbeauftragte dieser Sitzung, sagt: Obwohl die Zahl der muslimischen Frauen, die den Hijab wählen, zusehends in der heutigen englischen Gesellschaft steigt, gibt es immer noch falsche Deutungen für den Hijab. Dieses Gremium möchte, dass das Recht der Anwendung von religiösen Symbolen wie das Hijab der muslimischen Frauen in den staatlichen Einrichtungen geachtet wird. Frau Akhtar ist davon überzeugt, dass bei einer besseren Sichtweise der muslimischen Kleidung eher eine gesellschaftliche Einheit in der multikulturellen Gesellschaft Englands erreichbar ist. Die Benachteiligung von Menschen aufgrund ihrer Religion ist ein Phänomen, dem man in England immer mehr begegnet. Zwar wurde noch nicht wie in Frankreich ein Hijab-Verbot von der Regierung verabschiedet, aber die Muslime besitzen nicht die gleichen Rechte wie die Juden und Christen. Sie sehen mit Sorge, dass die englische Regierung sie benachteiligt. Eine Form der Benachteiligung ist, dass ihnen Einschränkungen aufgezwungen werden, wenn sie den Hijab benutzen wollen. Ein Beispiel ist die ungerechte Behandlung von Frau Farideh Kornouni. Frau Kornouni hat in der Firma IBC, welche Vauxhall-Fahrzeuge herstellt, gearbeitet. Nach ihrer Pilgerreise nach Mekka, von der sie beeindruckt zurückgekehrt war, entschloss sie sich, den Hijab zu tragen. Aber sie wurde entlassen und als Kündigungsgrund hieß es, ihr Kopftuch könne zwischen den Zahnrädern stecken bleiben. Frau Akhtar hierüber: In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nicht alleine das Interesse der Frauen am Hijab dem Westen und Europa Sorge bereitet, sondern ihre wichtigste Sorge ist, dass das Interesse am Islam täglich zunimmt. Sie wollen ein negatives Bild vom Islam und der muslimischen Frau verbreiten. Aber muslimische Mädchen und Frauen wählen bewusst und als positive Antwort auf den Aufruf der Religion und als Faktor für Sicherheit und Immunität die Körperbedeckung. Deshalb machen ihnen die Drohungen der Gegner keine Angst. Frau Yvonne Redley ist Engländerin. Sie arbeitet als Reporterin und Autorin. Nachdem sie Muslimin wurde und sich für den Hijab entschied, hat sie viel Diskriminierung erlebt und wird in England wie ein Bürger zweiter Klasse behandelt. Sie sagt: Sobald sich herausstellt, dass ein Mädchen oder eine Frau Muslimin ist, löst dieses kleine Tuch auf dem Kopf eine Woge von Stellungnahmen, wütenden Blicken und unangemessenen Verhaltensweisen aus. Mir ist klar geworden, dass diese Ablehnung auf unsachlichen Vorurteilen beruht. Viele Gegner haben mich telefonisch beleidigt und einige haben mir Schläge angedroht. Aber ich gerate nicht ins Schwanken und gebe meine Lebensweise und meine Überzeugungen nicht auf, weil ich die effektive, für Sicherheit sorgende Rolle des Hijabs sehe. Frau Redley fügt hinzu: Die europäischen Staaten tun so, als ob der Hijab völlig anormal und unüblich ist und als ob es ihn nur im Islam gibt. Sie übergehen, dass der Hijab in allen Religionen, auch in der christlichen Lehre, geschätzt und betätigt wird. Interessant ist doch, dass sogar bis Anfang des 20. Jahrhunderts viele Christinnen in Europa aufgrund des Religionsgebotes in der Öffentlichkeit eine Art Hijab trugen. In Filmen, die sich auf frühere Zeiten beziehen, sehen wir, dass westliche Frauen einmal so etwas wie Hijab getragen haben.
Ayatollah Ha'eri Shirazi, islamischer Denker, sagt mit Hinweis über die Hijab-Frage in Europa: Das Interesse an einer Sache und deren Verbreitung in einer Gesellschaft kann nicht beseitigt werden, wenn es einen menschlichen Ursprung hat und von ihnen herauskommt. Der Hijab ist eine solche Erscheinung. Die westlichen und europäischen Länder vergessen, dass der Hijab nicht durch Verabschiedung eines Gesetzes und Aufstellung eines Gebotes vernichtet werden kann, und das Interesse am Hijab nimmt sogar zu. Während die Polizei über zahlreiche Angriffe auf muslimische Frauen berichtet, sagt eine Hijab-tragende Frau in London: Ich ziehe mir das Kopftuch an und werde es wegen niemanden abnehmen, denn Gott hat mir geboten, den Hijab zu tragen. Es ist eine religiöse Pflicht. Auch in Belgien geht man gegen den Hijab vor. Die belgische Verfassung bekräftigt die religiöse Unparteilichkeit, aber es geschehen in diesem Land im Zusammenhang mit der islamischen Bekleidung Maßnahmen, die Probleme hervorrufen. Zum Beispiel hat der Direktor einer Brüsseler Schule eine Schülerin ausgewiesen, die Hijab trug. Das sorgte für Besorgnis unter den Muslimen. Wir sehen, dass Staaten, die schon unter dem geringsten Vorwand anderen Menschenrechtsverletzungen vorwerfen, den Rechten von einzelnen und religiösen Minderheiten in ihrem Land gleichgültig gegenüberstehen. In Italien leiden Muslime ebenso unter Benachteiligungen. Auch hier werden Frauen daran gehindert, Hijab zu tragen. 1999 fand aus Protest in Turin eine Demonstration in diesem Zusammenhang statt, und die muslimischen Frauen forderten die Herstellung der gleichen gesellschaftlichen Rechte, wie sie die anderen Religionen genießen. Sie forderten die Respektierung der islamischen Bekleidung. Mariam, eine der Demonstrantinnen, sagte der Zeitung Republika: »Keiner kann das Gesetz Gottes ändern. Wir muslimische Frauen haben uns frei für den Hijab entschieden und fordern, dass unsere Rechte nicht mehr verletzt werden.« Frau Livia, italienische Parlamentsabgeordnete, sagt: Der Hijab der muslimischen Frauen, der von der westlichen Welt angeprangert wird, ist Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit der Frauen. Der Hijab der Frauen gilt als ein gemeinsamer Wert für Muslime und Christen zur Bekämpfung der Verdorbenheit. Diese italienische Parlamentsabgeordnete bekräftigt, dass der Islam wichtiger Bestandteil der italienischen Gesellschaft ist, und sagt: Er kann mit uns in Richtung des Friedens und bei der Bekämpfung des Terrorismus zusammenarbeiten. Wir schließen mit den Worten Nureddin Sarjahmoun, ehemaliger Leiter des Exekutivrates der Muslimen in Belgien, der gesagt hat: Ich bitte die Belgier und Anhänger der anderen Religionen, dass sie sich mehr über den Islam informieren, damit sie sehen, dass der Islam nichts mit Terrorismus zu tun hat. Der Islam ist die Religion der Toleranz. Er respektiert die Grundlagen der Demokratie, die Menschenrechte und die Rechte der Frauen und verteidigt Frauen und Männer. Musik.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pulse Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.